Super. Wir sind unsere Predigtserie Hier bin ich, wo ich euch ermutigen möchte, dass ihr euren Glauben auslebt nach außen und sichtbar werden lässt. Und für einige kann diese Serie herausfordernd sein, weil ihr sagt, ja, ich bin kein Evangelist und sich auf die Straße zu stellen und irgendwas zu erzählen. Dann möchte ich dich ermutigen, darum geht es gar nicht. Sondern es geht in der Serie darum, dass wir das, was Gott uns gegeben hat, dass wir es gebrauchen und ein Licht der Liebe und der Hoffnung in dieser Welt sind. Wie die Bibel sagt, wir sollen ein Licht sein in der Stadt. Und deswegen habe ich überlegt, bevor wir zur Predigt gehen, stelle ich euch jemanden vor, der genau das gemacht hat. Ich würde ihn nicht als Evangelisten bezeichnen, der sich laut irgendwo hinstellt und auf der Straße predigen geht, aber jemand, der seine Gaben und Talente benutzt hat, um einen Unterschied in dieser Welt zu machen und er euch einfach mal ein bisschen mitnimmt, was er denn so veranstaltet. Vielleicht, Thomas, kommst du nach vorne und wer ist nicht herzlich willkommen hier.
Hi. Ja, also ich würde mich auf jeden Fall auch nicht als Evangelist beschreiben und ich bin nicht christlich aufgewachsen, ich bin seit ungefähr 12, 13 Jahren Christ und immer wenn so Predigtserien waren wie jetzt, da war ich in so einer Kirche, da war der Raum immer ein bisschen dunkler. Ich habe keine Käppi angehabt, aber ich hatte mir, glaube ich, die Käppi so ein bisschen runtergezogen, wäre tief in meinen Stuhl gerutscht und habe dann immer gedacht, ja, jetzt so irgendwie auf dem Marktplatz stehen und irgendwelche fremden Leute ansprechen, das wäre jetzt eigentlich nichts für mich. Aber es gibt auch andere Wege und da habe ich für mich dann einen gefunden, den ich gleich vorstellen werde. Ja, genau. Also meine Frau und ich, meine Frau Janine, gute Besserung, ist leider krank zu Hause. Wir haben zwei Kinder, den Silas und den Jonas. Und je älter die Kinder werden oder wenn die nicht mehr im Babyalter sind, dann fragt man sich natürlich, wie kann man den christlichen Glauben an Kinder vermitteln? Und wie gesagt, ich bin ja nicht christlich aufgewachsen, das heißt, ich hatte da keine Erfahrung. Und Janine war christlich aufgewachsen, aber es war ja auch irgendwie eine andere Zeit. Und klar, dann leben wir das vor, wir gehen mit den Kindern in die Kirche, wir beten für die Kinder vor dem Schlafen, vor dem Essen, wenn die in die Kita gehen oder wenn die irgendwo hingehen, wo nur einer von uns dabei ist, dann beten wir, dass es denen gut geht, dass sie eine gute Zeit haben, dass die wieder gesund nach Hause kommen. Aber in der heutigen Zeit, und speziell in unserer Gesellschaft, ist es ja eigentlich so, dass man ja eigentlich so darauf trainiert ist, man glaubt nur, was man visuell auch sieht. Und Gott, wissen wir ja alle, ist ein geistliches Wesen, den kann man leider nicht so einfach sehen. Und dann haben wir halt geguckt, okay, wie kann man das machen? Was wäre toll, wenn das visuell für die Kinder auch erfahrbar wäre? Und dann haben wir halt geguckt, was macht man dann? Wir gehen auf Google, auf YouTube, gucken, gibt es da irgendwelche Kinderserien oder so? Da gab es dann auch irgendwas, aber es hat uns jetzt nicht so zugesagt. Und ich bin beruflich, mache ich viel mit KI. Und Ende letzten Jahres gab es viele Tools, wo man halt mit KI Videos erstellen konnte. Und dann hatten wir die Idee, dass wir einen Kinderkanal machen, wo wir Bibelvideos erstellen, animiert für Kinder. Das zeigen wir gleich auch mal kurz, so einen kleinen Ausschnitt. Und da hatte ich keine großen Erwartungen dran. Ich bin kein erfahrener YouTuber oder irgendwie sowas. Aber im schlimmsten Fall wäre es einfach für unsere Kinder gewesen, dass sie die Bibelgeschichten kennenlernen und einfach ein bisschen den Glauben so praktisch quasi erleben. Und dann habe ich die ersten Videos gemacht, am Anfang eins pro Woche oder so. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Aufrufe da waren, vielleicht ein paar hundert oder so, also nicht sonderlich besonders. Und dann war nach 2 Monaten ungefähr Osterzeit und dann habe ich ein Ostervideo gemacht. Und zu der Zeit waren wir in Bali, wir waren 4 Monate in Bali dieses Jahr. Und dann habe ich da in der Kirche gestanden und habe dann halt zu Gott gebetet, okay Gott, ich mache das ja, es ist aber trotz KI auch sehr zeitaufwendig, also so ein 5-Minuten-Video ist bestimmt 20 Stunden Arbeit. Und habe dann halt gebetet, okay, wenn das echt für dich ist oder wenn ich das weitermachen soll, dann gib mir da irgendwie ein Zeichen. Und dann kam das Ostervideo, das hat dann innerhalb von einer Woche irgendwie 100.000 Aufrufe bekommen. Das war dann halt mein Zeichen. Und also es hat natürlich nicht jedes Video dann jetzt so viele Aufrufe, aber der Kanal wurde total gesegnet. Also ich kriege jede Woche irgendwie Anfragen von irgendwelchen Gemeinden im deutschsprachigen Raum, ob wir die Videos zeigen dürfen. Mir schreiben Missionare an und übersetzen das irgendwie in Guarani, in die paraguanische indigene Sprache oder auf Arabisch und zeigen syrischen, arabischen Gemeinden in Deutschland. Also ja, wirklich gesegnet auf jeden Fall. Genau, also das ist ein kleiner Ausschnitt.
Jüngern zu einer Hochzeit eingeladen. Es war ein fröhliches Fest mit Musik, Tanz und gutem Essen. Auch Maria, die Mutter von Jesus, war dort. Während alle fröhlich feierten, bemerkte ein Diener mit Schrecken, dass kein Tropfen Wein mehr übrig war. Maria bemerkte den Mangel und bat Jesus um Hilfe. Jesus zögerte, denn eigentlich war seine Zeit für Wunder noch nicht gekommen. Doch weil seine Mutter ihn bat, wollte er helfen. Er wies die Diener an, die Krüge mit Wasser zu füllen. Dann sollte der Zeremonienmeister davon probieren. Die Hochzeitsgäste schauten gespannt. Es war der beste Wein, den er je getrunken hatte. So zeigte Jesus zum ersten Mal seine göttliche Kraft. Und die Menschen, die dabei waren, vergaßen es nie.
Also das war jetzt das erste Wunder von Jesus, ein Ausschnitt aus dem Video. Und ja, wie gesagt, also schaut gerne mal vorbei. Und genau. Und wie gesagt, man muss nicht der Marktschreier sein, um das Evangelium zu verkünden. Ihr habt alle Gaben und Talente, ob ihr gut Musik machen könnt, gut, was weiß ich, Videos machen könnt oder was es noch für Wege gibt. Da gibt es ja noch ein paar in den nächsten Wochen. Aber
danke. Und falls ihr euch wundert, warum er Bali erwähnt hat, also er ist kein Touri, der irgendwie unterwegs ist, sondern die Familie von seiner Frau kommt daher. Deswegen sind sie regelmäßig da und werden sie wahrscheinlich auch dann da jetzt hinziehen mit der Familie. Genau. Aber die Videos bleiben uns auf jeden Fall erhalten. Super. Gut, wir sind in der dritten Woche unserer Predigtserie Hier bin ich, sende mich. Unser Serientitel kommt aus dem Buch Jesaja aus dem Alten Testament und ich möchte die Verse uns nochmal vorlesen, um uns daran zu erinnern. Jesaja 6, Abvers 1 heißt es, in dem Jahr, als König Usia starb, sah ich den Herrn. Usia war lange ein gottesfürchtiger König, am Ende aber entfernte er sich von Gott und sein Tod hinterließ das ganze Land in Chaos. Fast das ganze Volk Israel hatte sich von Gott abgewandt und der Prophet Jesaja gehörte zu den einigen wenigen, die Gott die Treue hielten. Und oft ist es in unserem Leben genauso. Krisen treiben uns entweder weg von Gott oder treiben uns hin zu ihm. Und Jesajas Reaktion war, gerade wenn es schwer ist, Gott, ich möchte bei dir sein, in deiner Nähe sein. Er sucht Gottes Nähe und er sieht den Herrn. Das war der erste Schritt, Begegnung mit Gott. Er saß auf einem hohen Thron, er war erhöht und der Saum seines Gewandes füllte den Tempel. Über ihn schwebten Seraphim mit 6 Flügeln. Jeder hatte 6 Flügel. Mit 2 Flügeln bedeckten sie ihre Gesichter, mit 2 Flügeln ihre Füße. Mit dem dritten Paar flogen sie. Sie riefen einander zu, heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Allmächtige. Die Erde ist von seiner Herrlichkeit erfüllt. Das ist das Lied des Himmels. Die besten Lobpreislieder drehen sich nicht um uns. Herr, segne mich und sei so gut zu mir. Die besten Lobpreislieder drehen sich um Gottes Heiligkeit und Majestät. Vers 4, dieses Rufen ließ die Fundamente der Vorhalle erzittern und der Tempel wurde mit Rauch erfüllt. Rauch als Symbol für die Gegenwart Gottes. Und die Reaktion von Jesaja war nicht, boah, wie cool, Gänsehaut, awesome, ich liebe die Gegenwart Gottes. Nein, er sah sich in der Gegenwart Gottes, wie er wirklich war. Vers 5, da sagte ich, mir ist furchtbar, mir wird es furchtbar ergehen, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen, inmitten eines Volkes mit unreinen Lippen. Ich werde umkommen, denn ich habe den König, den Herrn, den Allmächtigen gesehen. Was wir hier sehen, ist die demütige Reaktion von Jesaja. Er wusste, dass er kein perfekter Mensch ist. Er wusste, ohne Jesus, ohne Vergebung und Gnade hat er es nicht verdient, in Gottes Gegenwart zu stehen. Das war seine Reaktion. Das heißt, wir haben die Begegnung Gottes und dann das Bekenntnis, ich bin nicht perfekt, ich brauche Hilfe. Doch Gott begegnet Jesaja mit Gnade. Vers 6, doch einer der Seraphim flog zu ihm, er hielt einen glühenden Stein in seiner Hand, den er mit einer Zange vom Altar genommen hat. Damit berührte er meinen Mund und sagte, sieh, dies hat deine Lippen berührt. Jetzt ist deine Schuld getilgt, deine Sünden sind dir vergeben. Gottes Reaktion auf unser Bekenntnis, hey, wir sind nicht perfekt, wir brauchen Hilfe, ist, dass er uns durch Jesus Christus vergibt. Du darfst voller Mut und Freiheit in seine Gegenwart kommen. Deswegen, der erste Schritt ist die Begegnung mit Gott. Gott möchte uns begegnen. Er sucht uns, er geht uns nach, wie der Hirte dem verlorenen Schaf. Dann das Bekenntnis, Gott, ich brauche Hilfe. Und dann die Vergebung Gottes. Aber schaut euch diese Entwicklung an. Er sah den Herrn, er sah, wie er ohne den Herrn ist. Der Herr reinigte und vergab ihm, aber er blieb hier nicht stehen. Bei vielen Christen endet hier die christliche Erfahrung. Ja, wir haben den Herrn erlebt, wir haben bekannt, wir brauchen ihn und er hat uns vergeben und dann bleiben sie stehen. Aber Gott möchte nicht, dass wir da stehen bleiben, sondern dass wir einen Unterschied machen. Da fängt es eigentlich erst wirklich an. Begegnung, Bekenntnis, Vergebung und dann Sendung. Daher kommt Vers 8, dann hörte ich den Herrn fragen, wen soll ich senden? Wer wird für uns gehen? Und achtet mal, er sagt hier für uns, was ein Zeichen für die Trinität Gottes ist. Wer geht für Vater, Sohn, Heiliger Geist? Ein Thema für eine andere Predigt. Und ich sagte, hier bin ich, sende mich. Begegnung, Bekenntnis, Vergebung, Sendung. Hier bin ich, sende mich. Warum haben wir diese Predigtserie? Wir haben über das ganze Jahr verteilt verschiedene Predigtserien zu verschiedenen Themen, zu Vergebung, zu Beziehung, zu Wirken des Heiligen Geistes, über das Wort Gottes. Aber wir nutzen immer eine Serie im Jahr, um uns bewusst vor Augen zu führen, dass wir uns nicht um uns selber drehen wollen, sondern wir eine Kirche sind mit einem Auftrag, dass jeder Christ von Gott einen Auftrag bekommen hat. Und eine Kirche mit Auftrag hat verstanden, dass die Kirche nicht für sich selbst besteht. Wir bestehen nicht für uns selbst, sondern die Kirche ist für die Welt da. Ein katholischer Priester aus Köln hat mal Folgendes gesagt: Liturgie ohne Diakonie ist Götzendienst. Vielleicht sagst du, boah, jetzt haust du mit Begriffen rum. Liturgie bedeutet der Gottesdienst, ohne Diakonie, Dienst an den Menschen, ist Götzendienst. Das heißt, eigentlich geht es nur um uns. Und das ist nicht das, wie wir Kirche leben sollten. Wir sind die Kirche und wir sind für die Welt da. Wir sind auf Mission. Wir haben einen großen Missionsbefehl von Jesus Christus persönlich bekommen. Aber die Herausforderung ist, wenn wir uns im Alltag verlieren, haben wir die Tendenz, uns um uns selber zu drehen. Wenn wir nicht darauf achten, werden wir ganz automatisch selbstsüchtig und egoistisch. Dafür müssen wir uns nicht anstrengen. Das geht automatisch, wie das Unkraut, was in deinem Garten wächst. Das geht auch von ganz alleine. Und dann kommen Aussagen in der Kirche, ja, der Lobpreis war ein bisschen lahm heute. Und die Predigt, da war auch irgendwie nichts Neues. Und der Kaffee war heute kalt, wissen die eigentlich nicht, was sie da machen. Es ist super, wenn der Kaffee dir schmeckt. Es ist super, wenn die Predigt dir gefällt. Und es ist super, wenn die Predigt dich anspricht, aber das ist nicht das Endziel. Die Frage, die Gott uns immer wieder stellt, ist, wer wird für uns gehen? Wer wird die Liebe, Vergebung, Hoffnung, die er von Gott empfangen hat, weitergeben an die Menschen um sich herum? Die Tendenz der Kirche ist, sich einfach nur nett zu versammeln, aber Gott hat uns dazu berufen, zu gehen und nicht einfach nur zusammenzukommen. Wir sind nicht eine statische Kirche, wir sind Teil einer Bewegung Gottes weltweit. Die Hoffnung der Welt ist nicht die Kirche, sondern eine Kirche, die aufsteht und geht, bringt Hoffnung in die Welt. Die Frage, mit der ich mich heute Morgen beschäftigen möchte, ist, warum gehen wir nicht? Was sind die Dinge, die uns zögerlich machen, die uns zurückhalten? Und es gibt bestimmt hunderte von Gründen. Ein Grund, den ich immer wieder höre, ich weiß ja gar nicht, was ich sagen soll. Ich fühle mich nicht qualifiziert genug. Ich kenne die Bibel nicht so gut. Ich möchte mich heute auf einen Grund fokussieren, über den Jesus gesprochen hat. Denn sogar seine Jünger hatten ein Problem damit, den Fokus richtig zu setzen. Und er diagnostizierte das Problem und er gab sogar eine Lösung. Und das möchte ich euch heute Morgen aufzeigen. Ich würde den ganzen Punkt von Jesus wie folgt zusammenfassen. Wir können nicht erreichen, was wir nicht sehen. Wir können nicht erreichen, was wir nicht sehen. Wenn wir keine Augen für die Mission haben und Augen für die Menschen haben wie Jesus, werden wir nie Mitgefühl oder Barmherzigkeit empfinden. Wir werden uns nicht verantwortlich fühlen für Dinge, die wir nicht sehen. Ich weiß nicht, wo du wohnst. Wir haben ein Haus mit mehreren Etagen. Und oft ist es so, dass wenn man unten irgendwas macht und man denkt, ja, jetzt müsste ich eigentlich hochgehen, ich lege es einfach auf die Treppe. Wer macht auch sowas, dass er Wäsche auf die Treppe legt oder Spielzeug von den Kindern und denkt so, beim nächsten Mal oder wenn der Nächste hochgeht, kann er das mitnehmen, ja? In der Regel ist es so, dass wenn Leute sich nicht verantwortlich fühlen, das kann der Ehepartner sein, das können auch die Kinder sein, deren Spielzeug das ist, werden diese Sachen auf der Treppe liegen bleiben. Ich bin davon überzeugt, meine Tochter, wenn sie nach oben geht zu ihrem Zimmer, sie sieht die zusammengefaltete, gebügelte Wäsche, die meine Frau da hingelegt hat. Und sie kann eine Woche lang an dieser Wäsche vorbeigehen und sie wird es so lange machen, bis sie nichts mehr zum Anziehen hat. Und genauso sind wir auch doch auch. Wir sehen Dinge, aber wir sehen sie nicht. Oder bei uns, ich wohne in Willich auf dem Dorf und da gibt es eine Tankstelle am Kreisverkehr. Und je nachdem, zu welcher Uhrzeit du kommst, kann es auch im Dorf voll sein. Und manchmal stehe ich da und die Leute sehen mich und ich will rein, aber sie sehen mich nicht. Sie wollen mich nicht sehen, weil sie haben schon so lange gebraucht und jetzt stehen sie hier im Stau und jetzt sollen sie den auch noch reinlassen. Ja, manchmal sehen wir Dinge, aber wir sehen sie nicht. Und Jesus möchte uns helfen, dass wir Dinge sehen und Verantwortung dafür übernehmen. Und wir schauen uns eine Situation aus dem Johannesevangelium an. Und vielleicht kennst du die Geschichte von der Frau am Jakobsbrunnen. Das ist Johannesevangelium Kapitel 4. Das Setting ist, Jesus ist auf der Reise mit seinen Jüngern. Er macht Halt an einem Brunnen. Die Jünger gehen in die Stadt, um Essen zu besorgen. Jesus bleibt am Brunnen und ist durstig. Da kommt eine samaritische Frau, um Wasser zu schöpfen. Zur damaligen Zeit redeten Juden wie Jesus und Samariter nicht miteinander. Es gab kulturelle Spannungen. Und ein Mann sprach auch nicht öffentlich mit einer fremden Frau aus gesellschaftlichen Normen oder vielleicht auch Vorurteilen, die da waren. Und Jesus durchbricht diese Rassen- und Geschlechterbarriere. Er spricht die Frau an und sagt, kannst du mir etwas zu trinken aus dem Brunnen holen? Sie ist überrascht und antwortet, klar, kann ich gerne machen. Und während sie dabei ist, das Wasser aus dem Brunnen zu holen, sagte ihr, weißt du eigentlich, dass ich Wasser habe und wenn du davon trinkst, wirst du nie wieder durstig sein? Und es ist so, wo du denkst, hey, was soll das denn für ein Wasser sein? Ich bin schon relativ lange unterwegs auf dieser Welt, gibt es gar nicht. Aber er sprach nicht von einem körperlichen Durst, sondern er sprach von einer Sehnsucht, einem Durst der Seele. Und damit hat er die Aufmerksamkeit dieser Frau bekommen. Sie hatte bestimmt einiges schon in ihrem Leben erlebt. Hat einiges an Schmerz erlebt gehabt, einiges an Zerbruch und wir werden einiges davon uns gleich hören. Und dieser Satz trifft ihr Herz. Und er fährt mit dem Gespräch weiter fort, weil er merkt, oh, sie scheint offen zu sein. Und er fragt sie, hast du einen Ehemann? Und sie antwortet, nein, habe ich nicht. Und dann fängt er an, über sie zu prophezeien und sagt, du hast richtig geantwortet. Du warst bereits 5-mal verheiratet und der Mann, mit dem du jetzt zusammenlebst, ist nicht dein Ehemann. Allein diese Geschichte zeigt uns, dass diese Frau schon ziemlich viel erlebt hat. Weil ich glaube nicht, dass das ihre Ambition war, so oft verheiratet zu sein. Das heißt, da ist ein Schmerz da und Jesus weiß es und verurteilt sie nicht. Und sie ist total verdutzt und sagt, hey, woher kannst du es alle wissen? Wir kennen uns ja gar nicht. Und dann lesen wir in der Bibel, Johannes 4, Vers 19, Herr, sagt die Frau, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Sie spürt, hier ist mehr als ein gewöhnlicher Gesprächspartner. Hier ist etwas Besonderes. Genau in diesem Moment kommen die Jünger von ihrer Shoppingtour wieder. Und wir lesen das Folgende. In diesem Augenblick kehrten seine Jünger zurück. Sie waren erstaunt, ihn im Gespräch mit einer Frau zu sehen. Warum? Aus den Gründen, die ich gerade gesagt habe. Macht man nicht, sie war Samariterin, sie war eine Frau. Macht man nicht. Und Johannes macht etwas oder zeigt etwas auf, was nicht passiert ist. Aber er gewünscht hätte, dass es passiert wäre. Haltet mal den Gedanken fest. Er beschreibt etwas, was nicht passiert ist, was er gehofft hätte, dass passiert wäre. Und dann kommt folgender Satz. Aber keiner fragte ihn, Jesus, warum er das tat oder worüber sie gesprochen hatten. Sie waren Jünger von einem jüdischen Rabbi. Wenn der Rabbi etwas tat, was sie nicht verstanden, dann wurde nachgefragt. Dafür war diese Zeit mit dem Rabbiner da, nachzufragen. Aber in dieser Situation fragen sie Jesus nicht, obwohl sie nicht verstanden hatten, was er tat. Immer wieder lesen wir im Neuen Testament, dass die Jünger Jesus fragten, was er für Dinge ihnen erklären könnte. Wenn sie Gleichnisse nicht verstanden haben, immer wieder fragten sie Jesus, kannst du uns das erklären? In dieser Situation fragen sie ihn nicht, ob er ihnen das erklären kann. Warum? Sie waren zu sehr mit sich und ihrem Magen und dem Essen beschäftigt. Sie hatten einen anderen Fokus. Sie liefen an der Kleidung auf der Treppe vorbei, aber nahmen sie nicht mit. Und dann lesen wir Folgendes. Die Frau ließ ihren Krug neben dem Brunnen stehen, lief ins Dorf zurück und erzählte allen, kommt mit und lernt einen Mann kennen, der mir alles ins Gesicht gesagt hat, was ich jemals getan habe. Könnte das vielleicht der Christus sein? Da strömten die Leute aus dem Dorf herbei, um ihn zu sehen. Und stellt euch das einfach mal vor, okay? Hier ist, sie geht in das Dorf und erzählt, ey, alle wussten, das ist ein kleines Dorf, vielleicht 100, 150 Leute, alle kannten die Frau. Wenn die schon 5 Männer hatten und das ein kleines Dorf ist, alle, das ist die. Und sie läuft dahin und erzählt von diesem Mann, der alles über ihrem Leben weiß. Und die ganze Stadt sagt, ey, das ist echt merkwürdig. Den wollen wir kennenlernen. Und das heißt, dann heißt es, die ganze Stadt strömte zu Jesus, sie schlenderten nicht, hier heißt, sie strömten zu ihm. Ich weiß nicht, wie du das vorstellst, aber schlendern ist für mich so. Strömen ist, da ist eine Sehnsucht, da ist ein Interesse da, hey, das müssen wir mitbekommen, das wollen wir gerne erleben. Und sie kommen zu Jesus, strömen zu ihm. Und was interessant ist, es beschreibt die Sehnsucht, aber seine Jünger, die Reaktion der Jünger ist, Jesus, du musst endlich dein Big Mac essen hier. Inzwischen forderten die Jünger ihn auf, Rabbi, isst doch etwas. Und ich denke so, echt, euer Ernst? Da kommt ein ganzes Dorf zu ihnen, um die Botschaft von Jesus Christus zu hören. Und ihr seid mit eurem Essen beschäftigt? Und dann tut Jesus etwas, was er immer wieder tut. Er benutzt das Thema, was sie gerade beschäftigt, nämlich Essen, und gebraucht es als Metapher für eine geistliche Wahrheit. Und hier kommt der nächste Vers. Aber er antwortete, ich lebe von einer Nahrung, die ihr nicht kennt. Die Nahrung, von der er spricht, sind die Menschen, die gerade aus dem Dorf zu ihm kommen. Mit anderen Worten, das hier, diese Menschen, diesen Menschen zu dienen, Gottes Liebe zu bringen, erfüllt mich mehr als irgendein Burger oder irgendeine Pommes. Aber die Jünger checken es immer noch nicht. Gute Nachricht für uns, wenn du nichts checkst. Jesus hat Geduld mit uns. Vers 33, da fragen sie einander, hat ihm vielleicht irgendjemand schon Essen gebracht? Ja, das ist irgendwie verrückt. Deswegen setzt er ein weiteres Mal und denkt so, okay, sie checken es nicht, ich muss ein bisschen deutlicher reden. Da erklärte Jesus, meine Nahrung ist, dass ich den Willen Gottes tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollende. Ja, ich habe auch Hunger, aber wir haben ein Werk zu vollenden. Und jetzt diagnostiziert er das Problem und verschreibt ihnen eine Lösung. Vers 35. Ihr denkt, wie es im Sprichwort heißt, zwischen Saat und Ernte liegen 4 Monate. Das ist ein Sprichwort, das es zur damaligen Zeit gab und es wurde benutzt, um etwas aufzuschieben. Ah, mache ich morgen. Ah, mache ich morgen. Ah, mache ich auch morgen. Ah, mache ich übermorgen. So, also es gab die Tendenz schon damals wie heute, dass wir unangenehme Dinge auf die lange Bank schieben. Und dann kommt sein Rezept. Aber ich sage euch, macht die Augen auf. Seht euch die Felder an. Das Korn ist schon reif für die Ernte. Mit anderen Worten sagt ihnen Jesus hier, ihr seht nicht, was ich sehe. Wenn ihr sehen könntet, was ich sehe, dann würdet ihr sehen, dass die Felder reif sind für die Ernte. Es gibt jede Menge großartige Möglichkeiten direkt vor euren Augen. Aber ihr müsst es sehen. Jesus sagte, nicht später, jetzt. Ihr seht nur euren Hunger, ich sehe Menschen. Ihr seht Brot, ich sehe Herzen. Macht eure Augen auf. Die Gelegenheit steht bereits vor euch. Und ich finde es so wichtig, dass wir das lernen, so wie bei Thomas. Einmal sagt, was ist das, was vor mir liegt? Und Augen aufzumachen für die Möglichkeit, die da ist. Es ist offensichtlich, dass ich eine Brille trage. Wir haben bei meiner Tochter festgestellt, dass sie auch eine Brille braucht. Das stellt man fest, wenn man irgendwo in einem Restaurant ist, Fastfood-Ding, und dann sagt, such dir was von dem Menü aus. Und sie dann so stehen und das nicht erkennen können. Da haben wir festgestellt, okay, und nachdem sie auch gesagt hatte, ja, im Unterricht, ich kann das nicht abschreiben, was sie auf der Tafel geschrieben hat, die Lehrerin, haben gesagt, lass uns mal zum Augenarzt gehen. Und ich weiß nicht, wie euer Augenarzt ist, aber bei uns ist der Augenarzt so, der verschreibt dir erstmal Tropfen und dann werden ja deine Dioptrien da irgendwie gemessen. Also durfte ich bei meiner Tochter Tropfen reintun und ich denke so, anstatt das zu helfen ist, du siehst nichts mehr. Ich denke so, ich gehe zu dir, weil ich besser sehen möchte und dann machst du es noch schlimmer hier. Und dann wirst du in den ersten Raum reingeführt bei uns und dann musst du irgendwelche Sachen ablesen und A, B und keine Ahnung was. Und dann kommt der richtig schwere Test, dann geht es mich zur Augenärztin, die macht immer piep, 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 irgendwas, sitzt auf so einem Stuhl mit ganz vielen Dingern da rum und dann sagt sie immer, das besser, ja, und liest das mal vor. Und meine Tochter ist der Hammer. Als wir reingegangen sind im Raum, hat sie sich die Tafel angeguckt. Und wusste dann, okay, das ist die Reihenfolge und hat dann so vorgelesen. Und dann kam das Ergebnis der Augenärztin. Sie sagte, ihre Tochter ist kurzsichtig. Ich sagte, nein, 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 nein. Alles, was nah ist, sie liest perfekt, sie ist nicht kurzsichtig. Was weit ist, das kann sie nicht erkennen. Ich sagte, ja, aber das nennt man so. Und ich habe gesagt, macht irgendwie keinen Sinn, dass man das, was man kann, als Krankheit beschreibt. Das wäre so, du gehst zum Orthopäden mit einem gebrochenen Arm und der sagt, deine Füße sind ganz. Ja, wusste ich, mein Arm ist kaputt. Und so ist es hier beim Augenarzt gewesen, wo ich gedacht habe, ja, irgendwie macht das gar keinen Sinn, dass er so etwas beschreibt. Aber genau das, dieses Prinzip ist das, was ich hier bei den Jüngern sehe. Ist diese Krankheit, die meine Tochter verschrieben bekommen hat, sie sind kurzsichtig, trifft auf die Jünger zu. Die Jünger waren kurzsichtig. Und ich würde fast vermuten, dass wir als Kirche in der heutigen Zeit auch kurzsichtig sind. Denn Kurzsichtigkeit bedeutet, alles, was nah ist, ist klar. Und alles, was weiter weg ist, ist nicht scharf oder fokussiert. Und deswegen fühle ich mich nicht verantwortlich dafür, weil ich es nicht klar sehe. Deswegen sagt Jesus ihnen, klar könnt ihr Mittag essen, aber das ist ein ganzes Dorf, was auf uns zukommt. Öffnet eure Augen. Lasst uns nicht kurzsichtig sein. Die Frage ist, wenn wir nicht kurzsichtig wären, wenn wir gesunde Augen hätten und das sehen würden, was Jesus sieht, was würden wir sehen? Wie würdest du die Welt sehen, wenn du sie mit den Augen von Jesus sehen würdest, wenn du sie klar sehen würdest? Ich glaube, er sieht keine Statistiken oder Zahlen, er sieht Gesichter. Er sieht Namen, Er sieht Geschichten. Auf unserer Erde leben ungefähr 8,1 Milliarden Menschen. Etwa 2,4 Milliarden Menschen nennen sich Christen. Das heißt, 5,7 Milliarden Menschen ist Jesus kein vertrauter Name. Und weil die Ewigkeit real ist und Himmel und Hölle nicht nur eine Theorie oder Theologie sind, bewegt es das Herz Gottes. Nicht um uns Angst zu machen, sondern um uns zu rufen, zu berufen. Das Problem mit so großen Zahlen ist, sie berühren uns selten. Warum? Weil 5,7 Milliarden einfach eine Zahl ist. Eine Zahl, die wir nicht sehen können, weil wir kurzsichtig sind. Dann lass uns die Zahl sichtbar machen lassen. Stell dir vor, du würdest jedem Menschen, der Jesus Christus noch nicht kennt, nur eine Sekunde in die Augen schauen und seinen Namen aussprechen. Selina, Thomas, Chantal. Bei 5,7 Milliarden Menschen. Ich habe KI gefragt und er hat gesagt, ohne Schlaf, ohne Pause würdest du 180 Jahre dafür brauchen. So groß ist das Erntefeld und so persönlich ist es. Diese Zahl kann überfordern, überwältigen, stressen, was auch immer. Und das kann oft so sein, wenn man das hört, denkt man, es gibt so viel Not in der Welt, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, also mache ich einfach gar nichts. In unserer Familie, wenn wir große Herausforderungen haben, haben wir bei uns ein Sprichwort entwickelt. Und wir sagen immer, wenn irgendwas ist, was einfach zu viel ist, Mathe steht an und der gleichen Woche muss ich noch Deutsch schreiben und keine Ahnung was, dann sagen wir unseren Kindern immer, wie isst man einen Elefanten? Wie isst man einen Elefanten? Scheibchen für Scheibchen. Ja? Also brechen es einfach runter. Und deswegen lass uns 5,7 Milliarden Menschen runterbrechen auf Scheibchen für Scheibchen. Nicht 5,7 Milliarden, sondern dein Hausflur. Nicht Kontinente, deine Straße. Nicht die Menschheit, dein Arbeitsplatz, dein Seminar, dein Team, deine Familie. Und genau das ist, was Jesus sieht. Er sieht jeden Einzelnen. So schneiden wir die große Zahl von 5,7 Milliarden Menschen auf Herzgröße. Ein Name, ein Gesicht, eine Geschichte. Wir lernen zu dienen, zu teilen, zu beten, zu erzählen, Montag bis Sonntag. Jesus fragt, wen soll ich senden? Und unsere Antwort wird persönlich, hier bin ich, sende mich zu meinem Nächsten. Und deswegen nehmen wir das Thema Mission so ernst, denn jede Zahl steht für einen Menschen und jeder Mensch ist wertvoll, geliebt und zählt. Deswegen diese Predigtserie, darum spenden wir regelmäßig in Mission global, national und lokal. Wegen jedem Einzelnen dieser 5,7 Milliarden Menschen. Wir können nicht alles tun, aber wir sollten etwas tun. Mein Gebet ist, dass wir nicht wie die Jünger sind, die nur an ihr Mittagessen denken, sondern dass wir die Jünger sind, die Stadt sehen. Und dass unsere Augen offen sind und klar sind und wir das sehen, was Jesus sieht. Amen. Und lass uns das praktisch machen. Wie können wir sehen, was Jesus sieht? Ich gebe euch drei praktische Tipps mit auf dem Weg, die wir umsetzen können. Das erste ist das Wo. Öffne deine Augen für den Ort. Herr, zeige mir, wo du mich heute gebrauchen möchtest. Herr, zeige mir, wo du mich heute gebrauchen möchtest. Wenn du so lebst, wirst du dein christliches Leben viel mehr genießen können. Wenn du hier in der Kirche warst und du ermutigt wurdest, durch die Predigt, durch Gemeinschaft, durch gute Gespräche, berührt von Gottes Liebe, durch Lobpreis, Gebet. Und wenn du dann aus diesen Türen rausgehst, möchte ich, dass du rausgehst mit einem Sendungsbewusstsein. Was bedeutet das? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber früher bei den Autos, wenn man in die Waschanlage reingefahren ist, was muss man machen? Man klappt die Seitenspiegel ein. Für alle, die es nicht wussten, macht man. Ist besser, hält das Auto länger. Seitenspiegel einklappen und Antenne abdrehen. Okay? So, und was kann passieren, wenn du Antenne abgedreht hast, Auto ist fertig, du gehst rein, fährst los, machst das Radio an und stellst fest, ich höre irgendwie nicht mehr richtig. Also irgendwas ist das Radio kaputt, irgendwas stimmt nicht. Und dann so, hab die Antenne nicht wieder reingedreht. Und so sind wir Christen oft, dass wir vergessen, unsere Antenne einzudrehen, dass wir eingetuned sind auf die Stimme Gottes. Das bedeutet es, ein Sendungsbewusstsein zu haben, die Antenne eingestellt zu haben. Gott, wo möchtest du mich gebrauchen? Wo darf ich zu einem Segen werden für andere Menschen? Und dann werden wir erleben, wie Gott uns gebrauchen möchte, wie er göttliche Begegnungen schenkt. Halte Ausschau, wo braucht jemand Ermutigung? Wo fehlt jemandem Geld für den Einkauf? Wo braucht jemand Hilfe, Gebet? Und dass du mutig deinen Glauben teilst. Das heißt nicht, dass du zu jedem hinrennen musst und sagen musst, Jesus liebt dich, Jesus liebt dich. Wenn du es auf dem Herzen hast, let's go. Aber vielleicht sollst du einfach eingetuned sein. Wo ist der eine, zu dem ich gehen soll? Wen kann ich diese Woche ermutigen? Und dann gibt es diese göttliche Begegnung. Sprüche 16, Vers 9 sagt es, der Mensch plant seinen Weg, aber der Herr lenkt seine Schritte. Und das durfte ich die Woche wieder erleben. Und zwar ist das iPad hier von dem Lobpreisteam kaputt gegangen. Und dann habe ich einen Termin bei Apple gemacht. Und dann war ich da an der Schlange und dann sagen sie, setzen Sie sich mal dahin. Und dann kam jemand zu mir und der Account, der Apple-Account ist dann Kirche für Düsseldorf, da war es relativ leicht. Über, Kirche, da habe ich gesagt, ja, genau, Kirche, ja, wo seid ihr denn? Und dann habe ich ein bisschen erzählt, was wir vorhaben, wenn Leute nicht mehr in die Kirche gehen, dann muss die Kirche dahin gehen, wo die Leute sind. Deswegen treffen wir uns in Hotels und haben angefangen im Nachtclub. Und dann sagt er mir, ja, ist sehr interessant. Also ich war früher als Kind in der freien christlichen Schule hier in Reisholz. Und ich sage, vielleicht ist es kein Zufall, dass wir uns hier einfach gegenüber sitzen. Und dass ich vielleicht einfach da wieder in Kontakt sein kann, dass Kirche vielleicht wieder eine Rolle in deinem Leben spielt. Und der Glaube fand ich sehr interessant. Augen offen, Ohren offen, Herz offen. Wenn du Gott erlaubst, dich zu führen und zu leiten, wird er dich gebrauchen und du wirst göttliche Begegnungen erleben. Auf der Arbeit, beim Einkaufen, bei der nächsten Party, damit du Gottes Liebe weitergibst, großzügig bist, dein Glauben teilst. Alles, was du zu tun hast, ist Augen offen, Ohren offen, halte Ausschau, höre genau hin. Und ganz ehrlich, ich bekomme es auch nicht immer richtig hin. Ich bin da rausgegangen aus dem Apple-Laden, habe meiner Frau davon erzählt und sie sagte, hey, und hast du ihn zum Gottesdienst eingeladen? Ich so, hey, ja, kann passieren, aber hey, dafür habe ich meine Frau. So, ja. Aber deswegen, hey, ich weiß, das Leben kann stressig sein. Und ich weiß, das Leben ist busy. Aber da sind manchmal so Momente, wo wir die Gelegenheit haben, einfach Leute zu ermutigen, Glauben zu teilen. Ich weiß, meine Kinder, meine Jüngste, wenn sie mal zum Kieferorthopäden muss, dann sagt sie, Papa, komm du mit, der will immer mit dir reden. Und meine andere hat gesagt, wir mussten ein paar Mal zum Orthopäden und die sagte, hey Papa, also jetzt geht's um mich, jetzt geht es nicht um Kirche und Glauben, aber ich kann nicht anders. Wenn das Herz voll ist, dann geht der Mund über und wenn ich merke, dass da Interesse ist, dann liebe ich es, über meinen Glauben zu erzählen. Unser Auftrag ist es, genauso zu leben, nicht für jeden. Du kannst nicht alles für alle sein. Du bist nicht der Retter, Jesus ist der Retter. Aber tu für eine Person, was du am liebsten für alle tun würdest. Oder man könnte sagen, finde eine Not und begegne ihr. Finde einen Schmerz und lindere ihn. Finde eine Not und begegne ihr. Finde einen Schmerz und lindere ihn. Mein zweiter Punkt ist, wer? Öffne deine Augen für den Menschen. Herr, zeige mir, wer vor mir steht. Nicht nur, wie er sich verhält. Was ich damit meine, ist, dass wir uns schulen, die Menschen nicht so zu sehen, wie sie sich verhalten und nach außen geben. Denn hinter jedem Hass steckt eine Geschichte, steckt ein Schmerz. Unsere Welt ist heutzutage voller Hass und Spaltung. Es ist oft eine toxische Kultur, die wir bauen. Wir haben an vielen Stellen jede Art von Wertschätzung, Freundlichkeit und Respekt verloren. Es geht an manchen Stellen einfach nur darum, zu polarisieren, um seine Meinung klar zu machen. Aber lasst uns als Kirche für Düsseldorf anders leben. Wir sind berufen zu vergeben. Wir sind berufen zu lieben. Wir sind berufen dafür, Brücken zu bauen und nicht Mauern in dieser Welt zu bauen und Menschen anders zu sehen. Es gibt so viele Menschen, die voller Hass sind. Wir sollten Menschen nicht hassen. Aber sie sind gemein und böse und was weiß ich und verletzend. Aber ganz ehrlich, meine Frau sagte mal einen sehr guten Spruch. Hassen macht hässlich. Deswegen lass uns nicht hassen, weil das macht unser Leben nicht schöner. Wir als Christen sind berufen, von Gott Menschen zu lieben. Wir sind von Gott berufen, zu vergeben. Als Jesus die Menschenmenge sah, sah er nicht Sünder und keine Ahnung was und was sie Schlimmes getan hat, sondern er hatte Mitleid mit ihnen. Wenn wir Menschen sehen, wie Jesus sie sieht, dann sollte unser Herz bewegt sein aus Liebe. Und ich ermutige dich, lass Jesus deine Augen öffnen, dass du die Menschen so sehen kannst, wie Jesus sie sieht. Du kannst niemanden erreichen, den du nicht liebst. Und mein letzter Punkt ist, und vielleicht kann die Band schon sich ready machen, das Was. Öffne deine Augen für das, was sie brauchen. Herr, zeige mir, was diese Person braucht. Und das ist nicht kompliziert. Sie brauchen nicht die Bibel von vorn bis hinten komplett verstehen und auswendig lernen. Sie brauchen auch nicht hören, dass sie in die Hölle kommen ohne Jesus. Rein technisch gesprochen, ja, aber das ist nicht wirklich ein Start, okay? Die Bibel spricht davon, dass die Liebe Gottes die Menschen zur Umkehr treibt. Sie brauchen als erstes die Liebe Gottes. Jesus hat seinen Jüngern das Folgende gesagt, Johannes 13, Vers 34, gebe euch jetzt ein neues Gebot. Ihr sollt einander lieben, genauso wie ich euch geliebt habe, sollt ihr einander lieben. Und hier heißt es, ich sage euch nicht, ihr sollt euch die Wahrheit um die Ohren hauen. Das heißt auch nicht, wir sollen die Wahrheit hinterm Berg halten und nicht Dinge ansprechen, aber es fängt an mit Liebe. So wie du von Gott geliebt worden bist. Vers 35, an eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Es fängt mit Liebe an. Es fängt nicht mit Wahrheit an. Liebe ist die Grundlage. Johannes 1, Vers 17, aber durch Jesus Christus sind Gnade und Wahrheit zu uns gekommen. Als Jesus kam, kam er mit Gnade und Wahrheit. Gnade führt, Wahrheit kommt danach. Gnade und Liebe kommen als erstes. Der Apostel Paulus sagt sogar Folgendes, Galater 5, Vers 6, das Einzige, was zählt, ist der Glaube. Ein Glaube, der sich durch tatkräftige Liebe als echt erweist. Wenn Leute erkennen sollen, dass es einen Retter gibt, dass es einen Jesus Christus gibt, dann müssen sie Liebe erkennen durch dein Leben. Deswegen, als Jesus zu Zachäus, dem Zöllner, kam, sagt er nicht, hey, Gauner, hey, du Dieb, komm vom Baum runter. Er sagte, Zachäus, Bock auf ein Mittagessen? Und alle haben sich aufgeregt, ey, wenn der wirklich der Retter wäre, wenn er wirklich der Messias wäre, dann wüsste er, was für ein Halunke das ist. Dann würde er ihn erstmal zurechtweisen und sagen, was fällt dem ein? Aber diese Einladung aus Liebe hat dazu geführt, dass Jesus gar nichts sagen brauchte. Wir lesen nirgendwo, dass Jesus ihm sagt, ja, pass mal auf, wo wir gerade beim Essen sind, du, was du gemacht hast mit dem ganzen Geld abzocken von den ganzen Leuten, hey, das macht man nicht als guter Mensch, ne, hör damit bitte auf, sondern einfach die Anwesenheit der physischen Liebe Gottes führte bei Zachäus dazu, dass er gesagt hat, ich möchte mein Leben ändern. Nicht, weil ich den erhobenen Zeigefinger bekommen habe, sondern weil ich Liebe gespürt habe. Und ich glaube, das ist es, was Menschen brauchen. Merke dir folgenden Satz. We connect before we correct. We connect before we correct. Denn genau das tat Jesus für dich und für mich. Bevor er irgendetwas korrigiert hat, hat er dich geliebt. Und erst dann hat er uns auf Dinge aufmerksam gemacht in unserem Herzen, die sich verändern sollen. Deswegen, wir kommen zu Gott nicht, damit er unser Leben in Ordnung bringt. Wir kommen zu ihm, weil er uns so sehr geliebt hat. Und ich möchte mit folgendem Gedanken schließen. Das, was die Menschen brauchen, ist dieselbe bedingungslose Liebe, die Gott dir und mir gezeigt hat. Lass uns gemeinsam aufstehen. Ich weiß nicht, wie deine Story ist. Ich sehe viele Gesichter, aber ich kenne nicht alle Geschichten. Aber in der Vorbereitung hatte ich den Impuls gehabt, dass ich an diesem Punkt anschließen möchte. Und zwar den Gedanken von bedingungsloser Liebe. Und vielleicht bist du hier und sagst, hey, ich bin christlich aufgewachsen, ich check alles, hab verstanden, ich weiß, da die Welt, die braucht die Liebe Gottes. Aber vielleicht fängt es genau bei dir an, dass du noch nie wirklich die Liebe Gottes erlebt hast. Dass du immer versuchst, dieses christliche Bild, was sich in dir eingeprägt hat, zu erfüllen. Ein gutes Leben zu leben und fühlst dich schlecht, wenn du es nicht hingekriegt hast, zu beten oder die Bibel zu lesen oder wenn du keine Ahnung was gemacht hast, die Kinder haben dich zum Auszicken gebracht und du bist irgendwie laut geworden und dann fühlst du dich schlecht, ja, wenn ich ein guter Christ werde, ich nicht so mit meinen Kindern rumgeschrien und so. Und du bist immer geprägt von diesem Scham und von dieser Schande, ich bin nicht gut genug. Und ich glaube, was uns rausholt aus diesem Teufelskreislauf ist, dass wir die Liebe Gottes erleben. Und dass wir wissen, dass wir mit ihm immer wieder einen Neustart haben. Und vielleicht bist du hier und du hast es noch nie erlebt. Du hast Kirche und Glaube mit all dem noch gar nichts zu tun gehabt. Ey, perfekter Morgen hier zu sein. Da möchte ich einladen. Ich glaube, dass Liebe, die Liebe Gottes alles verändert. Die Bibel sagt Folgendes in Micha 7, Vers 18 im Alten Testament. Da heißt es über Gott, denn Güte und Liebe zu erweisen, macht dir Gott Freude. Das ist jetzt nicht so, oh, jetzt kommen die wieder hier in der Kirche und jetzt, okay, ich weiß, sind alle böse, aber jetzt muss ich dir ein bisschen Liebe geben, weil ich ja Gott bin. Nein, nein, hier heißt es, Güte und Liebe zu erweisen, macht ihm Freude. Das ist so, wenn du hier bist, sagst, Gott, ich möchte die Liebe Gottes haben. Awesome, yeah, gebe ich dir. Und dann geht's weiter. Im nächsten Vers, Vers 19. Du wirst mit uns Erbarmen haben und alle unsere Schuld wegschaffen. Du wirst sie in das Meer werfen, dort, wo es am tiefsten ist. Und ich finde das Bild so genial. Gott möchte dir nicht nur Liebe schenken, sondern all das, was dein Leben runterzieht, all die Schuldgefühle, die Scham, er möchte all das nehmen und nicht nur beiseite schaffen, er möchte es an die tiefste Stelle des Meeres werfen. Und wisst ihr, was interessant ist? Wissenschaftler kommen da gar nicht hin. Es gibt kein U-Boot, das bis an die tiefste Stelle des Meeres kommt. Da kommt keiner dran. Das heißt, wenn Jesus sagt, er wirft es dahin, hat es folgenden Grund. Er wirft es dahin, weil er es nicht mehr rausholen möchte. Sondern all das, was du in der Vergangenheit getan hast. Er sagt, gib es mir und ich werde es dahin tun, da kommst selbst du nicht dran. Und ich auch nicht. Und das sind gute Nachrichten. Gott hat nicht so ein Buch, was er führt, weil ich habe mal früher gedacht, ja, wenn ich im Himmel bin, dann holt Jesus das Buch hoch und dann liest er all das vor, was ich Böses gemacht habe. Und alle, die dann mit da im Himmel stehen an der Eingangspforte, die werden all meine Sünden hören. Aber das ist nicht biblisch. Falsche Theologie. Theologie von Jesus ist, gib mir deinen Müll, gib mir deinen Schmerz, gib mir all deine Schuld und ich tue es dahin, wo niemand drankommt und ich will da auch nicht dran. Und das einfach zu wissen, gibt eine Offenheit in meinem Herzen zu sagen, okay, wenn es den Gott wirklich gibt, ohne Hintergedanken möchte ich mein Herz öffnen dafür, dass ich die Liebe erlebe. Und deswegen möchte ich gerne heute Morgen dafür beten, dass wir entweder neu die Liebe Gottes erleben, weil manchmal die Bibel spricht davon, dass unsere Liebe erkalten kann, oder vielleicht das erste Mal, dass du die Liebe Gottes erlebst. Und ich glaube, uns hilft es, wenn wir einen Augenblick die Augen schließen, um einfach so einen Moment für dich zu schaffen, zwischen dir und Gott. Und wenn du die Freiheit hast, öffne einfach deine Hände als Symbol. Ich möchte die Liebe Gottes empfangen. Ich möchte mein Herz öffnen. Wenn das wahr ist, ich möchte es erleben, ich möchte es spüren. Herr Jesus, ich danke dir für jeden Einzelnen, der heute Morgen hier ist und der eine Sehnsucht nach einer Berührung von deiner Liebe hat. Du siehst die offenen Hände, du siehst die offenen Herzen. Und Gott, ich danke dir, dass du sagst, es ist dir eine Freude, uns Liebe zu schenken. Und deswegen danke ich dir, dass du jetzt gerade kommst. An jeden einzelnen Ort, sei es in der letzten Reihe, Gott, dass du jeden Einzelnen in seinem Herzen berührst und sie spüren, wie deine Liebe ihren Kopf, ihre Gedanken, ihr Herz, ihre Emotionen durchströmen, von Kopf bis Fuß. Gott, füll uns auf mit deiner Liebe. Gott, wir brauchen dich. Und Gott, ich danke dir, dass du sagst, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Deswegen, Heiliger Geist, füll uns auf mit Liebe. Gott, ich bete, dass da, wo unser Liebestank ein Loch bekommen hat, weil da echt Menschen sind, die uns so sehr verletzt, enttäuscht auf die Nerven gehen. Gott, ich bete, dass du dieses Leck schließt. Und dass du uns neu voll machst, dass wir überfließen mit Liebe Gottes. Dass wenn wir hier rausgehen, dass wir aus dem Überfluss deine Liebe weitergeben können. Und Gott, ich danke dir, dass wir im Austausch mit deiner Liebe, dass deine Liebe all die Schuld wegwäscht, all das schlechte Gewissen, all der Scham, Gott, wasch es weg aus unseren Gedanken und Emotionen. Gott, wir wollen mit Freimut, mit Freiheit vor dich treten. Und deine Gegenwart und deine Liebe genießen. Im Namen von Jesus Christus. Danke, Jesus. Jesus, ich danke dir, dass du real bist. Ich danke dir, was du gerade tust in jedem einzelnen Leben. Dir allein gebührt all die Ehre. Zieh uns neu an dein Herz. Aber Gott, wir wollen nicht einfach nur bei dir stehen bleiben. Gott, unser Gebet ist, dass es aus unserem Leben hinausfließt. Gott, wir wollen Kanäle der Liebe Gottes sein. Wir wollen Licht bringen in die Finsternis. Gott, ich bete, dass du neu etwas tust in unserem Land. Ich bete, dass du harte Herzen weich machst, dass du neu eine Erweckung schenkst in den Kirchen, in unserem Land. Gott, sende Erweckung. Gott, wir wollen uns nicht um uns selber drehen. Wir wollen nicht unsere Liturgie feiern. Gott, wir wollen Licht und Salz sein in dieser Welt. Wir wollen das gebrauchen, was du uns gegeben hast. Und wenn es einfach nur Liebe ist, ich glaube, das ist das, was die Welt am meisten braucht, dann lass uns überfließen von Liebe. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für göttliche Begegnungen. Danke, Jesus. Hey, vielleicht können wir gemeinsam noch in ein Lied reingehen. Das heißt Sende Erweckung. Dass wir nicht nur für uns beten, dass Gott uns erweckt und neu mit Liebe füllt, sondern dass Gott unser Land füllt. Ich habe voll Bock, meine Predigtserie über Kirchengeschichte in Deutschland zu predigen, weil Gott schon so viel in unserem Land getan. Sei es Zinzendorf, Martin Luther, hier ist ein geistliches Erbe. Und mein Wunsch ist, dass wir das wieder erleben, dass wir ein Land sind, geprägt von der Gegenwart Gottes, von christlichen Werten, von Liebe und nicht von Hass. Und das Lied ist so ein Gebet, was ausdrückt, Gott, du hast es schon mal getan, tu es doch wieder und benutze uns dabei. Amen. Lass uns gemeinsam das Lied singen.